SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Um 15:03 mit der Lesung. In der Lesung kommt heute und in den kommenden 3 Wochen einer der bedeutendsten französischen Romanciers zu Wort, Guy de Maupassant. Als literarischer Ziehsohn von Flaubert und Zola hat er maßgeblich den Naturalismus mitgeprägt und so nicht nur facettenreiche Gemälde seiner Zeit gezeichnet, sondern auch psychologische Charakterstudien seiner Mitmenschen angefertigt, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Meisterlich gelungen ist ihm das in der Erzählung Boule de Suif. Mit dieser Erzählung ist ihm 1880 der literarische Durchbruch gelungen. Boule de Suif, also Fettklößchen, der Name einer französischen Prostituierten. Ihre Geschichte und wie sie zu dieser seltsamen Bezeichnung gekommen ist, erzählt Matthias Habich.
Boule de Suif. Mehrere Tage hintereinander hatten Trümmer der geschlagenen Armee die Stadt durchzogen. Es war keine Truppe mehr, es waren zersprengte Horden. Die Männer trugen lange, schmutzige Bärte, zerfetzte Uniformen und sie schleppten sich schlaff, ohne Fahne, ohne Ordnung. Alle wirkten gehetzt, bedrückt, zu keinem Gedanken, zu keinem Entschluss fähig. Sie marschierten nur noch aus Gewohnheit und fielen vor Müdigkeit hin, sobald sie Halt machten. Man sagte, der Einmarsch der Preußen in Rouen stehe bevor. Die letzten französischen Soldaten hatten endlich die Seine überschritten. Und hinter ihnen ging, zwischen 2 Ordonnanzoffizieren, der General. Verzweifelt, weil er mit diesen unverschmelzbaren Splittern nichts wagen konnte, selbst wie vor den Kopf geschlagen durch den furchtbaren Zusammenbruch eines sieggewohnten Volkes, das trotz seiner sprichwörtlichen Tapferkeit vernichtet worden war. Dann hatte eine tiefe Stille, eine entsetzte, schweigende Spannung über der Stadt gelastet. Viele fette Bürger, deren Mannhaftigkeit unter ihrem Gewerbe Schaden genommen hatte, warteten angstvoll auf die Sieger und zitterten davor, man könne ihre Bratspieße oder ihre großen Küchenmesser als Waffen ansehen. Das Leben schien stillzustehen. Die Läden waren geschlossen, die Straßen stumm. Hin und wieder schlich ein Einwohner durch dieses Schweigen verschüchtert, hastig die Mauern entlang. Die Angst des Wartens brachte es mit sich, dass man schließlich die Ankunft des Feindes geradezu ersehnte. Am Nachmittag des Tages, der dem Abzug der französischen Truppen folgte, sprengten einige Ulanen, die, man wusste nicht woher, plötzlich aufgetaucht waren, eilig durch die Stadt. Dann, ein wenig später, stieg eine schwarze Masse von dem Hügel Saint-Catherine herunter, während 2 andere Kolonnen der Eroberer auf den Straßen von Darnetal und Bourguillaume erschienen. Die Vorhuten der 3 Korps trafen sich fast zur gleichen Minute auf dem Platz vor dem Rathaus. Und über alle Nachbarstraßen drang die deutsche Armee ein und ergoss ihre Bataillone über das Pflaster, das unter ihrem harten Taktschritt dröhnte. Auf die Eroberung folgte die Besetzung. Für die Besiegten begann die Pflicht, sich den Siegern gegenüber liebenswürdig zu zeigen. Nach einiger Zeit war der erste Schrecken überwunden und neue Ruhe stellte sich ein. In vielen Familien aß der preußische Offizier mit bei Tisch. Manchmal war er wohlerzogen, hatte für Frankreich höfliches Bedauern und machte aus seinem Widerwillen gegen diesen Krieg kein Hehl. Man war ihm für dieses Gefühl dankbar. Und schließlich konnte man ja heute oder morgen seiner Protektion bedürfen. Und wenn man ihn rücksichtsvoll behandelte, erreichte man vielleicht, dass man weniger Leute zu verpflegen hatte. Und warum sollte man jemanden verletzen, von dem man ganz und gar abhängig war? So zu handeln wäre weniger Mut als Verwegenheit gewesen. Und die Verwegenheit ist keiner der Fehler der Bürger von Rouen. Die Sieger verlangten Geld. Viel Geld. Die Einwohner zahlten immer. Sie waren übrigens wohlhabend. Doch je reicher ein normannischer Kaufmann wird, desto mehr leidet er unter jedem Opfer, unter jedem Bruchteil seiner Habe, den er in die Hände eines anderen übergehen sieht. Da die Eindringlinge schließlich die Stadt zwar ihrer unbeugsamen Disziplin unterwarfen, aber keine der Gräueltaten begangen hatten, die das Gerücht ihnen auf ihrem Triumphmarsch zuschrieb, wurde man wieder kühner und in den Herzen der Kaufleute des Landes regte sich von neuem das Bedürfnis, Handel zu treiben. Einige von ihnen hatten wichtige Interessen in Le Havre, das von der französischen Armee besetzt war, und sie wollten diesen Hafen erreichen, indem sie auf dem Landweg nach Dieppe fuhren und sich dort einschifften. Man benützte den Einfluss der deutschen Offiziere, die man kennengelernt hatte, und so erlangte man vom kommandierenden General eine Reisebewilligung. Eine große Postkutsche mit 4 Pferden wurde denn für diese Fahrt gemietet. 10 Personen hatten sich bei dem Purhalter vormerken lassen, und man beschloss, eines Dienstagsmorgens vor Tagesanbruch zu reisen, um jedes Aufsehen zu vermeiden. Schon seit einiger Zeit hatte der Frost die Erde hart gemacht, und Montag gegen 3 Uhr brachten schwere schwarze Wolken vom Norden her Schnee, der ohne Unterbrechung während des ganzen Abends und der ganzen Nacht fiel. Um 4:30 morgens versammelten sich die Reisenden im Hof des Hotel Normandie, wo man einsteigen sollte. Sie waren alle noch ganz verschlafen und schlotterten unter ihren Decken vor Kälte. Im Dunkel konnte man einander kaum erkennen, und in den schweren Winterkleidern glichen all diese Gestalten dicken Geistlichen in ihren langen Soutanen. Doch 2 Männer erkannten einander. Ein dritter trat hinzu, und sie unterhielten sich. »Ich nehme meine Frau mit«, sagte der eine. »Ich auch.« »Und ich auch.« Der erste fügte hinzu, »Wir kehren nicht nach Rouen zurück. Und sollten die Preußen gegen Le Havre marschieren, dann reisen wir nach England.« Da sie ungefähr den gleichen Schichten angehörten, hatten sie auch die gleichen Pläne. Der Wagen wurde aber immer noch nicht bespannt. Von Zeit zu Zeit trat ein Stallknecht mit einer kleinen Laterne aus einer dunklen Türe, um unverzüglich in einer anderen zu verschwinden. Pferdehufe schlugen, von Dünger und Streu gedämpft, die Erde, und aus der Tiefe des Gebäudes wurde eine Männerstimme hörbar, die zu den Tieren sprach und fluchte. Ein leichtes Schellenklingeln zeigte an, dass man mit dem Anschirren beschäftigt war. Dieses Klingeln wurde bald zu einem klaren, fortgesetzten Läuten, zu dem die Bewegung des Pferdes den Takt angab. Manchmal hörte es auf. Dann setzte es mit einem jähen Ruck wieder ein, den der dumpfe Schlag eines eisernen Hufs auf dem Boden begleitete. Plötzlich schloss sich die Türe. Jedes Geräusch hörte auf. Die erfrorenen Bürger waren verstummt. Sie blieben steif und unbeweglich stehen. Ununterbrochen senkte sich ein Vorhang weißer Flocken in endlosem Flimmern auf die Erde herab. Er verwischte die Formen, bestäubte die Dinge mit eisigem Schaum, und in dem großen Schweigen der stillen, unter dem Winter begrabenen Stadt hörte man nichts mehr als dieses ungewisse, namenlose, schwebende Flirren des fallenden Schnees, mehr Gefühl als Geräusch, ein Ineinander leichter Atome, die den Raum zu erfüllen, die Welt zu bedecken schienen. Der Mann mit der Laterne tauchte auf und zog an einem Strick ein trauriges Pferd, das sichtlich nur ungern folgte. Er stellte es an die Deichsel, befestigte die Stränge, machte sich längere Zeit am Geschirr zu schaffen, denn er konnte nur mit einer Hand arbeiten, da die andere das Licht hielt. Als er das zweite Tier holen ging, bemerkte er die regungslosen, schneebedeckten Reisenden und sagte zu ihnen, »Warum steigen Sie nicht in den Wagen? Da sind Sie wenigstens geschützt.« Sie hatten zweifellos nicht daran gedacht und drängten sich jetzt. Die 3 Männer brachten ihre Frauen im Fond des Wagens unter und stiegen selber ein. Dann belegten die übrigen, konturlosen, verhüllten Gestalten ihrerseits die letzten Plätze, ohne ein Wort zu wechseln. Der Boden war mit Stroh bedeckt, in dem die Füße einsanken. Die Damen im Fond hatten kleine kupferne Fußwärmer mit Holzkohle mitgebracht, entzündeten diese Apparate und rühmten eine Zeit lang halblaut all deren Vorteile, wobei sie Dinge wiederholten, die sie alle längst wussten. Endlich war der Wagen, der schwierigen Straßenverhältnisse wegen, mit 6 statt mit 4 Pferden bespannt, und eine Stimme von draußen fragte, »Ist alles eingestiegen?« Aus dem Innern antwortete eine Stimme, »Ja«, und man fuhr ab. Langsam, langsam, fast schrittweise bewegte sich der Wagen vorwärts. Die Räder versanken im Schnee, der ganze Kasten ächzte mit dumpfem Knarren, die Pferde rutschten, schnauften, dampften, und die Riesenpeitsche des Kutschers knallte ohne Unterlass, hüpfte von allen Seiten heran, wand sich und krümmte sich wie eine dünne Schlange und züngelte plötzlich um eine gewölbte Gruppe, die sich dann in heftigerer Anstrengung straffte. Doch unmerklich tagte es. Die leichten Flocken, die einer der Reisenden, ein echter Rouenneser, mit einem Baumwollregen verglichen hatte, fielen nicht mehr. Ein schmutziges Frühlicht tropfte durch dicke, dunkle, schwere Wolken, die das Weiß der Landschaft leuchtender erscheinen ließen, in der bald eine Reihe großer, reifbedeckter Bäume auftauchte, bald eine Hütte unter einer Schneehaube. In der traurigen Helle dieses Morgengrauens musterten die Reisenden einander neugierig. Ganz im Fond, auf den besten Plätzen, schlummerten, einander gegenüber, Herr und Frau Loiseau, Weinhändler en gros aus der Rue Grand Pont. Einst Angestellter eines zugrunde gegangenen Weinhändlers, hatte Loiseau das Geschäft gekauft und ein Vermögen gemacht. Er verkaufte den kleinen Wirten in den Dörfern sehr billig, sehr schlechten Wein und galt unter seinen Bekannten und Freunden für einen ausgemachten Halunken, einen echten Normann, voll von Schlichen und Späßen. Loiseau war berühmt für Possen aller Art, für gute und schlechte Scherze, und wenn man von ihm sprach, setzte man unverzüglich hinzu, er ist unbezahlbar, dieser Loiseau. Er war klein, sein Bauch wölbte sich wie ein Ballon, und darüber glänzte ein rötliches Gesicht zwischen dem ergrauenden Backenbart. Seine Frau, groß, stark, entschlossen, war mit ihrer lauten Stimme und der raschen Entscheidungskraft Ordnung und Kassabuch des Handelshauses, das er durch seine fröhliche Tatkraft belebte. Neben ihnen saß würdiger, weil zu einer höheren Kaste gehörig, Herr Carré Lamadon, ein ansehnlicher Mann, der in Baumwolle machte, Besitzer von 3 Spinnereien, Offizier der Ehrenlegion und Mitglied des Generalrats. Unter dem Kaiserreich war er das Haupt der wohlwollenden Opposition gewesen, lediglich, um sich den Anschluss an eine Sache, die er, nach seinem eigenen Ausdruck, mit höflichen Waffen bekämpfte, umso teurer bezahlen zu lassen. Frau Carré Lamadon, erheblich jünger als ihr Gatte, blieb die Trösterin der Offiziere aus gutem Hause, die man nach Rouen in Garnison geschickt hatte. Ihrem Gatten gegenüber wirkte sie, in ihre Pelze gehüllt, ganz klein, ganz zierlich, ganz entzückend, und sie betrachtete mit Leidensmiene das klägliche Innere des Wagens. Ihre Nachbarn, der Graf und die Gräfin Hubert de Bréville, trugen einen der ältesten und edelsten Namen der Normandie. Der Graf, ein alter Aristokrat von großer Haltung, legte Wert darauf, durch gewisse äußere Kunstgriffe seine natürliche Ähnlichkeit mit König Henri IV. Zu betonen, der, nach einer für die Familie ruhmvollen Tradition, eine Dame de Bréville geschwängert haben sollte, deren Gatte zum Dank für diese Tat Graf und Gouverneur einer Provinz geworden war. Kollege des Herrn Carré Lamadon im Generalrat vertrat der Graf Hubert die orleanistische Partei im Departement. Die Geschichte seiner Heirat mit der Tochter eines kleinen Reeders aus Nantes war immer geheimnisvoll geblieben. Doch da die Gräfin sehr damenhaft aussah, besser zu empfangen wusste als alle anderen, da man sogar munkelte, ein Sohn Louis Philipps habe sie geliebt, so wurde sie vom ganzen Adel gefeiert und ihr Salon blieb der erste der Gegend, der einzige, wo noch die alte Galanterie gewahrt wurde und zu dem man nur schwierig Zutritt erlangte. Das Vermögen der Bréville bestand ganz und gar aus Grundbesitz und sollte ein Einkommen von 5 × 100.000 Francs abwerfen. Diese 6 Personen bildeten den Fond des Wagens, den wohlhabenden, selbstzufriedenen und gefestigten Teil der Gesellschaft, die anerkannt ehrbaren Leute, die Religion und Grundsätze besitzen. Durch einen seltsamen Zufall saßen alle Frauen auf der gleichen Bank und die Gräfin hatte noch als Nachbarinnen 2 Nonnen, die lange Rosenkränze durch die Finger laufen ließen und Vaterunser und Ave Marias murmelten. Die eine war alt und ihr Gesicht von den Pocken verunstaltet, als hätte sie aus nächster Nähe eine Schrotladung mitten ins Gesicht erhalten. Die andere war sehr schmächtig und hatte einen hübschen, kränklichen Kopf über der Brust einer Schwindsüchtigen, als wäre sie von jenem verzehrenden Glauben angenagt, der Märtyrer und Erleuchtete schafft. Den beiden Nonnen gegenüber lenkten ein Mann und eine Frau alle Blicke auf sich. Der Mann war wohl bekannt. Es war Cornudet, der Demokrat, der Schrecken der ehrbaren Leute. Seit 20 Jahren tauchte er seinen großen roten Bart in die Biergläser aller demokratischen Cafés. Er hatte mit Freunden und Genossen ein recht schönes von seinem Vater, einem alten Zuckerbäcker, ererbtes Vermögen aufgezehrt und wartete nun ungeduldig auf die Republik, um endlich den Platz zu erlangen, den er durch so reichlichen, revolutionären Bierkonsum verdient hatte. Am 4. September, vielleicht aufgrund eines Scherzes, hatte er geglaubt, er sei zum Präfekten ernannt worden. Doch als er seine Funktionen übernehmen wollte, weigerten sich die Beamten, die als Herrscher auf dem Platz geblieben waren, ihn anzuerkennen, und das zwang ihn zum Rückzug. Im Übrigen war er ein guter Kerl, harmlos und dienstbereit und hatte sich mit unvergleichlicher Tatkraft damit beschäftigt, die Verteidigung zu organisieren. Er hatte Löcher in die Felder gegraben, alle jungen Bäume in den benachbarten Wäldern schlagen und auf allen Straßen Fallen legen lassen, und zufrieden mit seinen Maßnahmen hatte er sich beim Nahen des Feindes schleunig in die Stadt zurückgezogen. Jetzt dachte er, sich in Le Havre nützlicher zu machen, wo neue Schanzarbeiten nötig werden mochten. Die Frau, eine von jenen, die man als galant bezeichnet, war durch ihre vorzeitige Rundlichkeit berühmt, die ihr den Beinamen Boule de Suif, Fettkugel, eingetragen hatte. Klein, überall gewölbt, speckgepolstert, mit aufgequollenen Fingern, die an den Gelenken eingeschnürt Kränzen von kurzen Würsten glichen, mit ihrer leuchtenden, straffen Haut, ihrer überüppigen Brust, die fast ihr Kleid sprengte, blieb sie dennoch appetitlich und vielbegehrt, und erfreulich anzusehen war ihre Frische. Ihr Gesicht war ein roter Apfel, die Knospe einer Pfingstrose bereit zu erblühen. Und darin öffneten sich ganz oben zwei herrliche schwarze Augen, beschattet von langen, dichten Wimpern, die sie verdunkelten, darunter aber ein reizender, schmaler, kussfeuchter Mund mit winzigen, strahlenden Zähnchen möbliert. Überdies sollte sie, wie die Fama zu berichten wusste, eine Fülle unschätzbarer Qualitäten besitzen. Sobald sie erkannt war, ging ein Flüstern zwischen den ehrbaren Frauen hin und her, und die Worte »Prostituierte« und »öffentliche Schande« fielen so laut, dass sie den Kopf hob. Und sie ließ einen derart aufreizenden, kecken Blick über ihre Nachbarn gleiten, dass alsbald ein tiefes Schweigen eintrat und alle die Augen senkten. Loiseau ausgenommen, der angeregt zu ihr hinüberblickte. Doch nach kurzer Zeit hatte die Unterhaltung zwischen den drei Damen sich von Neuem angesponnen, die durch die Gegenwart dieses Mädchens plötzlich befreundet, beinahe intim geworden waren. Sie hatten den Eindruck, dass sie diesem schamlosen, käuflichen Geschöpf gegenüber aus ihrer Gattinnenwürde gleichsam einen Bund formen müssten. Denn die gesetzliche Liebe behandelt ihre freie Schwester immer von oben herab. Auch die drei Männer, die bei Cornudets Anblick der Instinkt der Konservativen einander genähert hatte, sprachen angesichts der weniger Bemittelten in einem gewissen verächtlichen Ton von Geld. Der Graf Hubert zählte die Schäden auf, die er durch die Preußen erlitt, die Verluste, die von Viehdiebstahl und Ernteentgang herrührten, und das alles mit der Sicherheit eines großen Herrn und zehnfachen Millionärs, den diese Verwüstungen kaum ein Jahr lang belästigen würden. Herr Carré Lamadon, den die Krise in der Baumwollindustrie schwer traf, hatte vorsorglich 6x100.000 Francs nach England geschickt, ein Gläschen für seinen Durst, eine kleine Reserve für den Notfall. Was Loiseau anging, so war es ihm gelungen, der französischen Heeresverwaltung alle minderwertigen Weine zu verkaufen, die er im Keller hatte, so dass der Staat ihm eine ansehnliche Summe schuldete, die er jetzt in Le Havre einzukassieren dachte. Und alle drei warfen einander schnelle, verständnisvolle Blicke zu. Wenn auch verschiedenen Standes, fühlten sie sich doch zu der Bruderschaft des Geldes gehörig, zu der großen Freimaurerschaft jener, die besitzen und das Gold klingen lassen, wenn sie bloß die Hand in die Hosentasche stecken. Der Wagen fuhr so langsam, dass man um 10 Uhr morgens noch keine 4 Meilen zurückgelegt hatte. Dreimal mussten die Männer Steigungen zu Fuß hinaufgehen. Man wurde nach und nach unruhig, denn man hätte zum Mittagessen in Tod sein sollen und konnte kaum mehr damit rechnen, vor der Nacht hinzukommen. Jeder spähte hinaus, um ein Gasthaus an der Straße zu entdecken. Da fuhr der Wagen tief in einen Schneehaufen hinein und man brauchte 2 Stunden, um ihn wieder zu befreien. Der Appetit wuchs, störte die Stimmung, und kein Wirtshaus, kein Ausschank ließ sich sehen. Das Herannahen der Preußen und der Durchzug der ausgehungerten französischen Truppen hatten alle Handeltreibenden verscheucht. Die Herren suchten in den Bauernhöfen längs der Straße nach etwas Essbarem, fanden aber nicht einmal ein Stück Brot, denn der Bauer verbarg misstrauisch seine Vorräte, er fürchtete, von den Soldaten geplündert zu werden, die nichts zu beißen hatten und mit Gewalt nahmen, was sie entdeckten. Nachmittags gegen 1 Uhr erklärte Loiseau, er spüre einen peinlichen Hohlraum in seinem Magen. Alle anderen litten schon seit langem wie er, und das heftige, ständig wachsende Bedürfnis nach Essen hatte jede Unterhaltung ertötet. Von Zeit zu Zeit gähnte einer. Ein anderer folgte fast augenblicklich diesem Beispiel. Und dann öffnete einer nach dem anderen, je nach Charakter, Lebensart und gesellschaftlicher Stellung, den Mund geräuschvoll oder bescheiden und hob schnell die Hand vor die klaffende Öffnung, der ein Dampf entstieg. Boule de Suif beugte sich mehrmals vor, als suche sie etwas unter ihren Unterröcken. Sie zögerte eine Sekunde, betrachtete ihre Nachbarn und richtete sich dann ruhig wieder auf. Die Gesichter waren blass und verzogen. Loiseau erklärte, er würde gern 1000 Francs für einen Vorderschinken zahlen. Seine Frau hob die Hand wie zum Protest, doch dann beruhigte sie sich. Sie litt immer darunter, wenn sie von verschwendetem Geld sprechen hörte, und verstand in diesem Punkt keinerlei Spaß. »Ich fühle mich tatsächlich nicht ganz wohl«, sagte der Graf. »Wie habe ich nur nicht daran gedacht, etwas zum Essen mitzunehmen?« Und jeder machte sich den gleichen Vorwurf. Cornudet hatte immerhin eine Feldflasche voll mit Rum bei sich. Er bot sie den anderen an, doch man lehnte kühl ab. Nur Loiseau trank 2 Tropfen, und als er die Flasche zurückgab, dankte er. »Es ist doch gut, es wärmt und betrügt den Hunger.« Der Alkohol versetzte ihn in gute Laune, und er schlug vor, es so zu machen, wie auf dem kleinen Schiff im Lide, den fettesten Reisenden zu verspeisen. Diese indirekte Anspielung auf Boule de Suif entrüstete die wohlerzogenen Leute. Man antwortete nicht, und nur Cornudet hatte ein kleines Lächeln dafür übrig. Die beiden Nonnen hatten aufgehört, ihren Rosenkranz herunterzuleiern, und die Hände in ihre weiten Ärmel getaucht, saßen sie regungslos, senkten hartnäckig die Augen und brachten dem Himmel zweifellos das Leiden dar, das er ihnen schickte. Schließlich um 3 Uhr, als man gerade inmitten einer endlosen Ebene war und weit und breit kein Dorf sichtbar wurde, da bückte Boule de Suif sich lebhaft und zog unter der Bank einen umfangreichen, mit einer weißen Serviette bedeckten Korb hervor. Sie entnahm ihm zunächst einen kleinen Fayencenteller, dann einen feinen silbernen Becher, dann eine tiefe Terrine, in der 2 ganze Hühner säuberlich zerschnitten in ihrer Sulz lagen, und man konnte in dem Korb wohlverpackt noch andere gute Dinge wahrnehmen. Pasteten, Früchte, Süßigkeiten, einen Mundvorrat, sorglich vorbereitet für eine Reise von 3 Tagen, um von Wirtshausküchen unabhängig zu sein. 4 Flaschenhälse ragten zwischen den Esspaketen hervor. Sie nahm einen Hühnerflügel und begann ihn zierlich mit einem jener Brötchen zu essen, die man in der Normandie Régence nennt. Alle Blicke waren auf sie gerichtet. Dann breitete der Duft sich aus, erweiterte den Nüstern, ließ das Wasser reichlich in den Mündern zusammenlaufen und verursachte einen schmerzhaften Krampf der Kiefer unter den Ohren. Die Verachtung der Damen für diese Dirne wurde wild. Es war wie ein Verlangen, sie zu töten oder aus dem Wagen in den Schnee zu werfen. Sie, ihren Becher, ihren Korb und ihr Essen. Doch Loiseau verschlang die Hühner mit den Augen. Er sagte, »Alle Achtung, Madame ist vorsichtiger gewesen als wir. Es gibt Leute, die immer an alles zu denken wissen.« Sie hob den Kopf zu ihm. »Wenn ich Ihnen anbieten darf?« »Es ist hart, seit dem Morgen fasten zu müssen.« Er verbeugte sich. »Offen gestanden, ich sage nicht nein. Ich halte es nicht länger aus. Krieg ist Krieg, nicht wahr, Madame?« Und mit einem Blick in die Runde fügte er hinzu, »in einer solchen Stunde ist man gut daran, wenn man gefällige Leute findet.« Er hatte eine Zeitung, die er ausbreitete, um seine Hosen nicht schmutzig zu machen, und auf der Spitze eines Messers, das er immer in der Tasche trug, erbeutete er einen sulzfunkelnden Schenkel, zerriss ihn mit den Zähnen, und dann kaute er mit so offenbarer Genugtuung, dass im Wagen ein tiefer Seufzer der Verzweiflung hörbar wurde. Boule de Suif aber bot auch den Nonnen mit demütiger, leiser Stimme an, ihre Mahlzeit mit ihr zu teilen. Alle beide waren augenblicklich einverstanden, stotterten ein paar Dankworte und begannen, ohne die Augen zu heben, sehr schnell zu essen. Auch Cornudet schlug die Einladung seiner Nachbarin nicht aus. Man breitete eine Zeitung über die Knie und bildete mit den Nonnen eine Art Tischgesellschaft. Die Münder öffneten und schlossen sich ohne Unterlass, kauten, schluckten, schlangen wild. Loiseau in seiner Ecke arbeitete hart und ermutigte seine Frau leise, das Gleiche zu tun. Sie widerstand lange. Dann, als sich ihr die Eingeweide zusammenkrampften, gab sie nach. Daraufhin bat ihr Gatte mit schön gerundeten Worten die liebenswürdige Reisegefährtin, ob sie ihm gestatten würde, auch Frau Loiseau ein Stückchen zu reichen. »Aber gewiss, natürlich«, sagte sie mit freundlichem Lächeln und hielt Frau Loiseau die Terrine hin. Als man die erste Flasche Bordeaux entkorkte, gab es eine Verlegenheit. Es war nur ein Becher da. Einer reichte ihn dem anderen und jeder wischte bloß den Rand ab. Nur Cornudet legte die Lippen, ohne Zweifel aus Galanterie, an die Stelle, die noch von den Lippen seiner Nachbarin feucht war.
Matthias Habich las aus Boule de Suif von Guy de Maupassant, eine Produktion des SRF aus dem Jahr 1976. Weiter geht es mit Teil 2 von 4 Teilen in einer Woche hier in der Lesung auf SRF 2 Kultur. Es ist 3:58 bis zu den Nachrichten, jetzt hier Musik von Josef Haydn. Hören Sie hier das Freiburger Barockorchester unter Leitung von René Jacobs mit der Sinfonie Nummer 92, G-Dur.
Thank you.
Das Freiburger Barockorchester unter Leitung von René Jacobs mit der Sinfonie Nummer 92 G-Dur der Oxforder Sinfonie von Joseph Haydn. So, nach dieser Mini.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.